Herr, du bist hier. Und wo du bist, da muss der Feind weichen. Herr, und so bete ich, dass du wirkst in diesem Saal heute, dass du deinen Geist aussendest in jedes einzelne Herz. Herr, dass wir dein Wirken spüren heute Morgen, dass wir offen sind für dein Reden. Herr, dass wir anfangen zu lauschen auf deine Stimme, weil nur die allein Leben bringt. Amen. Easy. Cool. Leute, es ist so schön, hier zu sein. Es ist so schön, euch zu sehen, auch wenn ich immer nur eure halben Gesichter sehen kann. Aber trotzdem, es ist cool zu sehen, dass jetzt schon so viel mehr Leute auch in den Gottesdiensten wieder sitzen dürfen. Was für ein Segen, dass wir mitsingen dürfen. Ich meine, wie genial ist das? Ich finde, es ändert sofort die Atmosphäre. Es macht einen riesen Unterschied. Und ich wünschte, es wäre mehr Zeit. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mit jedem von euch einzeln zu sprechen, zu hören, was in den letzten 6 Monaten, seitdem ich umgezogen bin, so in jedem von euren Leben so passiert ist. Aber ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf, dass ich heute Morgen mit euch gemeinsam in den nächsten Teil der Predigtreihe reinstarten darf, in der ihr euch gerade befindet, die ja schon seit ein paar Wochen läuft und in der ihr euch mit den 7 Sendungsschreiben aus der Johannes-Offenbarung an die Gemeinden beschäftigt. Man könnte ja fragen, Mensch, Sendungsschreiben an Gemeinden vor 2000 Jahren, was hat das mit mir zu tun oder mit uns als Gemeinde? Aber ich glaube, ihr habt in den letzten Wochen schon gemerkt, dass das sehr viel mit uns zu tun hat. Weil so richtig doll hat sich der Mensch in den letzten 2000 Jahren dann doch nicht geändert. Und Gottes Wort hat genauso viel zu uns zu sagen heute, wie es das damals hatte. Und ich glaube, dass die Botschaft heute auch ganz persönlich zu dir sprechen kann, wenn du offen bist für das Reden des Heiligen Geistes. Und so wollen wir gleich reinstarten in den ersten Vers. Und da steht, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, so spricht er, dem die 7 Geister Gottes dienen und der die 7 Sterne in der Hand hält. Hier, wie auch zu Beginn der anderen Briefe, stellt Jesus sich noch mal kurz vor und es werden dafür Beschreibungspunkte verwendet, die aus dem ersten Kapitel schon bekannt waren und die hier aufgegriffen werden. Zuerst heißt es hier, dem die 7 Geister Gottes dienen. Okay, Moment. Ich dachte doch, es gibt nur einen Heiligen Geist. Den einen Heiligen Geist. Die Auflösung zu diesem Vers finden wir in Jesaja. Und Jesaja beschreibt den Geist Gottes als einen Geist, als Teil der Dreieinigkeit, aber in 7 Aspekten. Schauen wir da einmal kurz rein. Jesaja 11, Vers 1 und 2. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Hier prophezeit Jesaja auf Jesus. Isai war der Vater Davids und Jesus ein Nachkomme Davids. Und er spricht dann weiter, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind im Grunde die 7 Aspekte dessen, wer der Heilige Geist ist. Und Jesus steht da im himmlischen Reich und sagt, ich habe diesen Heiligen Geist und ich will ihn euch geben. Er dient mir. Und Jesaja hatte schon 600 Jahre zuvor angekündigt, dass der Messias kommen würde. Und dass der Geist Gottes auf ihm ruhen würde und dass wir in ihm all diese Dinge finden würden. In dieser verrückten Welt, in der wir uns befinden, ist der Geist Gottes nicht verrückt. In dieser chaotischen Welt ist der Geist Gottes Trost und Frieden. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Yes, da ist Weisheit. Da ist Erkenntnis, da ist Stärke. Und ich weiß nicht, was du gerade brauchst in deinem Leben, aber all das ist im Heiligen Geist. Und Jesus sagt, ich habe diesen Geist für jeden, der mich als seinen Retter annimmt. Der zweite Aspekt, der genannt wird, ist, der die 7 Sterne in der Hand hält. Zuerst einmal steht die Zahl 7 in der Bibel und vor allem in der Offenbarung für Perfektion, für Vollkommenheit und für Heiligkeit. Angefangen bei den 7 Tagen der Schöpfung. Jesus ist also vollkommen heilig und perfekt. Und dann die Sterne. Hast du dir in letzter Zeit mal überlegt, wie groß die Sonne ist? Stell dir mal vor, die Sonne und 6 weitere Sterne in der Hand zu halten wie Murmeln. Was für ein Trost. Warum Trost? Weil Gott uns hier im Grunde sagt und der Gemeinde in Sardes, hey, ich habe die Welt immer noch in der Hand. Wir sollen wissen, Jesus sitzt auf dem Thron. Er hat die Welt in seiner Hand. Und dann geht es weiter und es ist nicht mehr ganz so rosarot. Der Vers läuft weiter und sagt, Jesus sagt, ich kenne euer Tun. Er kommt hier direkt zur Sache. Ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass ihr in dem Ruf steht, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Kurz zum historischen Hintergrund der Gemeinde in Sardes. Die Gemeinde bestand damals seit circa 30 Jahren, also sehr viel kürzer als die Gemeinde in Oldenburg zum Beispiel oder viele andere Gemeinden in Deutschland. Es war eine relativ große Kirche. Tatsächlich haben Archäologen das Gebäude in Sardes der Kirche identifizieren können und für damalige Verhältnisse war es riesig. Außerdem hatte die Kirche in Sardes es geschafft, eine Abmachung mit den Römern zu treffen. Von den meisten anderen jungen Gemeinden von damals wissen wir, dass sie viel mit Verfolgung zu kämpfen hatten. Aber in Sardes gab es das nicht. Dort lebten Juden, Christen, Römer, sie lebten alle in Eintracht im Grunde nebeneinander. Und es scheint, als hätte Sardes alles richtig gemacht. Die perfekte Startup-Kirche. Voller Saal, voller Parkplatz. Check. Die Gemeinde war hoch angesehen in der Stadt und sie hatte den Ruf, lebendig zu sein. Und Jesus sagt aber, hey, innerlich seid ihr tot. Ich bin als Ranger aufgewachsen und früher sind wir viel im Wald gewesen mit den Rangern und haben so 1 bis 2 Mal im Jahr haben wir dort auch Holz geschlagen, weil wir es brauchten für Bauten, Feuerholz, alles Mögliche. Und in der Regel waren das so schlanke Stangenhölzer. Weil mit denen kann man einfach am besten bauen. Es kam aber auch vor, dass wir ältere Bäume fällen durften, meist dann für Feuerholz, die der Förster als tot markiert hatte. Jetzt konnte es aber passieren, dass du zu so einem Baum kommst, den der Förster markiert hat, und er trägt grüne Blätter. Und du denkst, hä? Hat er hier irgendwie einen Fehler gemacht? Kann er nicht gucken? Und dann fällst du diesen Baum und siehst sowas. Von außen sah der Baum vollkommen gesund aus, aber von innen ist er fast komplett verfault. Er hätte die grünen Blätter also auch nicht mehr lange getragen. Und genau das ist es, was Jesus hier kritisiert. Er sagt, hey, von außen sieht das alles toll aus, eure Taten, euer Ruf, aber innen drin ist da nichts, da ist nur Leere. Da ist kein Leben dahinter. Und wisst ihr, gute Taten und ein toller Ruf, das ist eine schöne Sache. Aber diese Taten bringen dir kein Leben. Deine Taten werden dich am Ende nicht retten. Und ich glaube, dass es eine der größten Gefahren ist, je länger wir im Glauben unterwegs sind, als Christen, jeder einzeln, aber auch als Kirche insgesamt. Wenn wir dienen in der Gemeinde und machen das treu, Jahre über Jahre, ist die Gefahr sehr groß, dass wir hineinrutschen in diesen Glauben irgendwie hinein, dass meine Taten äquivalent sind zu einer Beziehung zu Jesus. Aber die Bibel schreibt an unzähligen Stellen immer und immer wieder, dass es eben nicht reicht. Christ zu sein bedeutet nicht, so etwas wie Sündenmanagement zu betreiben. Also mit aller Kraft zu versuchen, das Gute zu tun und das Schlechte nicht zu tun und dabei keine Beziehung zum Vater zu haben. Römer 3. Ab Vers 20. Denn das steht fest, mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Mit anderen Worten, es ist egal, wie gut du bist. Es ist egal, wie viele Bibelverse du auswendig kannst, wie oft du in den Gottesdienst gehst. Es ist egal, wie viele Patenkinder in Afrika du finanzierst. Es ist egal, wie viele Sünden du nicht tust. Es gibt nichts, was du tun kannst, um vor dem heiligen Gott bestehen zu können. Vers 21. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Was hat Sardes also falsch gemacht? Sardes hatte entschieden, kriegen wir alleine besser hin. Wir schaffen das, aus eigener Kraft. Ich brauche dich nicht, Gott. Und hey, sie waren nicht die Ersten. Adam und Eva, direkt nach der Schöpfung, haben gesündigt, haben sich von Gott abgewandt. Und anstatt, dass sie zu Gott zurückrennen und Buße tun, haben sie sich vor ihm versteckt, haben versucht, aus Feigenblättern, ziemlich erbärmlich meiner Meinung nach, irgendwas zusammenzubasteln, um ihre Scham irgendwie zu bedecken. Das war die Geburtsstunde der Religion. Und genau das passierte in Sardes. Sie lehnten Gott in ihrer Religion ab. Ein anderer Vers, Epheser 2, ab Vers 4. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Du hast dich nicht selbst lebendig gemacht. Hast du schon mal gesehen, wie ein Toter sich selbst eine Herzmassage gibt? Nie. Was Tote tun können, ist tot sein und tot bleiben. Wir sind die passiven Empfänger dieser Gnade. Und das geht uns so häufig völlig gegen den Strich. Weil wir anders denken, als Gott es tut. Und der Vers 5 geht weiter. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tode auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Und jetzt Vers 8, Achtung. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Das ist meiner Meinung nach einer der zentralsten Verse der Bibel überhaupt. Und wenn dir deine Bibel nicht zu heilig ist, dann solltest du dir eigentlich einen roten Stift nehmen, diesen Vers dick unterstreichen und ein Ausrufezeichen an dran setzen. Weil das Merkwürdige ist, dass wir das vergessen. Wenn wir lange in der Kirche sind. Kein Grund, Ahnung warum, aber aus irgendeinem Grund rutschen gerade langjährige Christen so schnell in diese Falle des Feindes, der uns weismachen will, dass es doch unsere Taten sind, die uns irgendwie näher zu Gott bringen, die uns lebendig machen. Und genauso wie Sardes sieht das nach außen hin vielleicht toll aus, aber innen tötet es dich Stück für Stück. Warst du schon mal in einer toten Kirche? Ich denke da schnell an diese wunderschönen alten Gebäude aus vergangenen Jahrhunderten. Leerer Parkplatz, leere Kirchenbänke, bis auf die drei Omis und die vier Konfirmanden. Und ich schaue mir diese Kirchen total gerne an, aber ich frage mich dann, hey, was ist passiert? Oder vielleicht auch nicht passiert? Dass diese Kirche, die ja zum Bau, also der Glaube, der zum Bau dieser Kirche geführt hat, und ja, mir ist klar, dass viele Kirchen auch als Statussymbole gebaut wurden, aber genauso viele und mehr eben auch nicht. Da waren Menschen mit Vertrauen auf Gott, Menschen, die ein Zuhause gebaut haben, die Gemeinschaft hatten, die erfüllt waren vom Heiligen Geist. Aber dann ist irgendwas passiert oder auch nicht passiert und diese Kirche starb. Ein besonders gutes Beispiel ist die schottische Kirchenbewegung. Während der Revolution wurden in der Church of Scotland mehr als 2000 jesusliebende, evangeliumszentrierte Gemeinden gebaut, die eine unglaubliche Auswirkung auf das Land hatten. Und heute? Die wunderschönen Kirchengebäude stehen noch, aber die allermeisten von ihnen sind heute Museen oder Pubs. Warum? was ist passiert? Ich glaube, dass Kirchen und Gemeinden sterben, wenn Tradition wichtiger wird als Transformation. Und hey, es gibt traditionelle Kirchen, die voller Leben sind und erfüllt vom Heiligen Geist. Ja, es geht mir hier nicht um Musikstil, um Dresscodes, um Liturgie. Ich liebe die Erweckungsbewegung, die gerade durch die junge katholische Kirche geht. Großartig, wie der Heilige Geist da wirkt. Es geht hier nicht darum, dass es verschiedene Kirchen für verschiedene Menschen gibt, um den einen wahren Gott anzubeten. Aber ich glaube, wenn Tradition wichtiger wird als Lebensveränderung, wenn Programm wichtiger wird als Menschen, dann sterben Kirchen. Wenn Struktur wichtiger wird als der Geist Gottes. Und an wem hängt das? Wer ist denn die Kirche? Jan, Daniel, die Ältesten, die Leiter dieser Gemeinde? Du und ich. Wir sind Gemeinde. Jeder von uns ist verantwortlich, immer wieder nachzuprüfen, ob wir in unserer Beziehung zu Jesus Christus, ob wir eingeschlafen sind. Weil wenn ja, dann muss Jesus uns auch das Folgende sagen, in Vers 2 nämlich. Wacht auf. Wacht auf. Und das ist der Titel für meine Predigt heute, etwas verspätet vielleicht. Was meint Jesus hier? Die waren ja nicht wirklich am Schlafen. In der Geschichte der Kirche sehen wir, dass Gemeinden immer wieder blinde Flecken hatten. Ich meine damit, dass einige der verehrtesten und brillantesten und vom Geist gesegnetsten Theologen der Geschichte Dinge zu übersehen, scheinbar Dinge übersehen haben, wo du denkst, der blinde Fleck ist so groß wie ein Kontinent. Ein Beispiel. Martin Luther, ein unglaublicher Mann Gottes, dem wir so viel verdanken und gleichzeitig einer der schlimmsten Antisemiten seiner Zeit. Und ich denke so, ich würde so gerne in der Zeit zurückreisen und ihm sagen, hey, wie kannst du von Sola Gratia predigen und gleichzeitig sagen, dass alle Juden den Tod verdienen? Wie kannst du da so blind, so abgestumpft, so eingeschlafen sein? Oder die Theologen, die vor allem in Amerika in ihren Predigten den Rassismus und die Sklaverei verteidigten. Oder die Kreuzzüge, ich meine, welcher Idiot kam wohl auf die Idee, dass ein Schwert ein gutes Instrument für Evangelisation wäre. Ich meine, das hat Jesus doch klar gemacht, als Petrus dem Wachmann das Ohr abschlug, oder? Und über die Zeit ist die Kirche aufgewacht und es war in der Regel meistens ein neuer Fokus, ein Aufwachen, ein neues Verständnis des Heiligen Geistes und des Evangeliums, ein neues Ausrichten auf Gott, was die Menschen hat verstehen lassen, hey, alle Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gewalt ist kein Instrument, um einem anderen vom Glauben zu überzeugen und anderes. Aber ich frage mich, 200 Jahre in die Zukunft, wenn die Generationen nach uns auf uns schauen, was werden sie wohl als unsere blinden Flecken sehen? Wo werden sie zurückreisen wollen, uns schütteln und sagen, wach auf! Wie kannst du so blind sein? So eingeschlafen? 3 kurze Beispiele. Es gibt derzeit mehr als 3 Milliarden Menschen auf der Welt, die unerreicht sind vom Evangelium. 7.367 Menschengruppen, die die Bibel nicht in ihrer Sprache lesen können, die keine Chance haben, daran zu kommen. Und wir sitzen zu Hause und zappen durch Netflix. Mehr als 6 Millionen Kinder sterben jedes Jahr an leicht heilbaren Krankheiten wie Durchfall. Für uns ein einfacher Gang zur Apotheke. Was macht die Kirche? Oder Sklaverei? Heftiges Thema. Es gibt heute mehr Sklaven als jemals zuvor auf der Welt. 40 Millionen. 81% davon übrigens in Zwangsprostitution und Menschenhandel. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber mich erschreckt es immer wieder. Deutschland ist unter den Top 3 der Abnehmerländer für Zwangsprostitution. Und wir hören diese Statistiken und es sind nur Zahlen. Und wir drehen uns weg, es berührt uns nicht. Wir sind beschäftigt, abgestumpft. Wir hören jeden Tag so viele Statistiken, so viele Zahlen. Und ich will eigentlich gar nicht auf diese großen Dinge hinaus. Eigentlich möchte ich dich heute fragen, was sind die Dinge in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben? Wo bist du persönlich eingeschlafen? Was ist mit dieser einen Person, die du immer und immer und immer wieder zum Gottesdienst eingeladen hast und irgendwann hast du es einschlafen lassen? Oder was ist mit diesem Verwandten, für den du schon so lange, jahrelang gebetet hast, dass er zum Glauben kommt und irgendwann hast du einfach die Hoffnung verloren? Wann hast du das letzte Mal für Heilung gebetet für jemanden? Hast Hände aufgelegt und wirklich erwartet, dass etwas passiert? Leben wir überhaupt noch in der Erwartung, dass Gott Großes tut? So langsam kommen ja die Corona-Erleichterungen. Wir spüren es alle und wir freuen uns. Aber im letzten Jahr waren so viele Dinge eben nicht möglich. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Wie bequem und betäubt ich manchmal in meiner Routine bin. Als im April 2020, letztes Jahr, plötzlich nichts mehr ging, hat mich das komplett aus meiner Routine rauskatapultiert und mich so sehr auf mich selbst zurückgeworfen, dass ich anfing, Dinge anders zu sehen, neu zu sehen. Das war großartig. So schlimm Corona ist, definitiv. Aber dafür war es wirklich großartig. Aber habe ich daraus gelernt? Jetzt, ein Jahr später, habe ich neue Routinen entwickelt. Und manchmal sitze ich den ganzen Tag an meiner Doktorarbeit und glaubt mir, das ist harte Arbeit. Und habe vielleicht noch ein, zwei Online-Meetings, das Internet macht es möglich, mit Gemeinde oder mit der Uni. Und abends lasse ich mich aufs Sofa fallen und denke, okay, jetzt hast du wirklich verdient, mal gar nichts zu tun. Und zur selben Zeit sitzt mein älterer Nachbar auf der einen Seite in seiner Wohnung und fühlt sich so einsam. Und meine Nachbarin auf der anderen Seite hat vielleicht gerade eine schlimme Diagnose gekriegt und alle Hoffnung verloren. Und ich kenne nicht mal ihren Namen. Weil ich in meiner Routine so festgefahren und eingeschlafen bin, dass ich im Vorbeigehen vielleicht gerade mal ein freundliches Nicken für sie übrig habe. Und ich weiß, das ist jetzt ungemütlich. Und lass mich dir sagen, dass du natürlich nichts geben kannst, wovon du nicht selbst erfüllt bist. Aber genau darum geht es ja heute. Es geht eben nicht darum, wie viel du tust oder was du tust, sondern darum, wovon dein Herz erfüllt ist. Und darum, ob wir in unserem Alltag noch auf das leise Flüstern des Heiligen Geistes hören, der unserem Leben erst Leben geben will. Und Jesus sagt, wacht auf, ich habe noch so viel mehr für dich. Wisst ihr, Sardes stand auf einem Berg und es hatte diesen besagten Deal mit den Römern. Außerdem war es sehr wohlhabend und hatte wirklich dicke Mauern. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Sardes war im Grunde uneinnehmbar durch die Lage, durch die Ausbauten, die Mauern, durch die Ausbildung der Wachen. Die Stadt war uneinnehmbar bis zu dem Tag, als sie eingenommen wurde. Warum? Weil die Wachen sich so sicher waren, dass niemand über diese Mauern klettern kann, dass sie einfach eingeschlafen sind. Sie dachten, schafft sowieso keiner, wir sind hier sicher, wir sind in unserer Routine, es funktioniert alles. Aber lernte Sardes daraus? Nur einige Jahre später wurde die Stadt ein zweites Mal eingenommen, aus genau dem gleichen Grund, weil die Wachen gemütlich wurden und einschliefen. Und genau darauf verweist Jesus hier. Wach auf! Wir sind als Christen in Deutschland ziemlich sicher. Wir erleben keine Verfolgung und selbst der Ruf der Freikirchen wird immer besser und das ist großartig. Es ist großartig, dass wir als Kirche einen guten Ruf in der Gemeinde haben, in der Stadt haben. Aber es birgt auch die Gefahr, dass wir uns nur noch auf unsere eigene Kraft verlassen und dabei einschlafen. Zurück zum Text. Wacht auf und stärkt den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Was ich bei euch an Taten vorgefunden habe, kann in den Augen meines Gottes nicht bestehen. Erinnert euch daran, wie ihr die Botschaft anfangs gehört und aufgenommen habt. Wie werden wir also wieder wach? Indem wir uns an die Botschaft erinnern. Die Botschaft von Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, ist nicht nur dazu da, dich vor einer Ewigkeit in der Hölle zu retten. Und Paulus erinnert die Gemeinde in jedem einzelnen seiner Briefe an diese Wahrheit. Zum Beispiel 1. Korinther 15. Ab Vers 1. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit dem Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Wir wissen das. Das ist Grundlage. Das ist noch vor dem Alpha-Kurs. Ich glaube mir, ich bin als Froki aufgewachsen. Ich weiß das. Aber ich weiß es nicht immer. Und glaubt mir, die Vorbereitung für diese Predigt war für mich echt ein Aufwachmoment, nochmal neu zu verstehen, dass ich nichts von dem verdient habe, was Gott mir jeden Tag schenkt und dass ich absolut nichts dafür tun kann, um es mir zu verdienen. Tim Keller drückt es so aus. Die gute Nachricht ist diese, dass wir sündiger und fehlerbehafteter sind, als wir uns jemals zutrauen würden. Doch gleichzeitig sind wir geliebter und akzeptierter in Jesus Christus, als wir jemals hoffen könnten. Und je mehr wir das verstehen, desto mehr verstehen wir, glaube ich, dass Kirche spielen ein ziemlich dummes Hobby ist. Und dass, wenn wir uns auf unsere eigenen Taten verlassen, es wäre, als würden wir uns vor das Kreuz stellen und sagen, ja, ganz nett, aber reicht nicht. Ich mach das lieber selbst. Erinnert euch daran, wie ihr die Botschaft anfangs gehört und aufgenommen habt. Richtet euch nach ihr und lebt wieder wie damals. Wo bist du eingeschlafen? Ganz konkret in deinem persönlichen Weg mit Jesus Christus. Hast du dich für Gemütlichkeit statt Großzügigkeit entschieden vielleicht? Steht Jesus noch an erster Stelle für dich, wie damals, kurz nachdem du dich für ein Leben mit ihm entschieden hast? Vielleicht sind es die kleinen Lügen für dich, weil sie so viel bequemer sind, als die Wahrheit zu sagen. Vielleicht verbringst du zu viel Zeit auf sozialen Medien, scrollst und scrollst und scrollst und bist eigentlich so abgestumpft, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, was du da siehst. Und schaffst es vielleicht gerade noch so morgens, den Tagesvers zu überfliegen. Aber auch nur, weil auf deinem Handy aufploppt. Manchmal behandeln wir diese kleinen Sünden, diese kleinen Einschlafmomente, diese kleinen Ablenkungen vom eigentlichen Ziel, weil genau das sind sie. Sünde bedeutet ja nur, ich wende mich von Gott ab und gehe meinen eigenen Weg. Und manchmal behandeln wir diese kleinen Sünden wie Gäste in unserem Leben. Ich weiß ja nicht, wie du Gäste empfängst. Wenn ich Gäste empfange, dann bitte ich sie, sich zu setzen. Ich stelle ihnen Getränke hin. Ich bereite vielleicht einen Snack vor. Vielleicht habe ich auch vorher die Wohnung geputzt. Vielleicht. Aber wenn in meiner Wohnung plötzlich ein Eindringling stehen würde, glaub mir, den würde ich anders empfangen. Aber wir setzen das, was Christus für uns getan hat, oft so herab, indem wir die Sünde in unserem Leben wie einen Gast willkommen heißen, anstatt sie mit einem Tritt vor die Tür zu setzen. Warum? Weil es bequemer ist? Wenn ich wirklich verstehe, was Christus für mich getan hat, hey, dann verändert es mein Leben und es verändert vor allem meine Wahrnehmung der Welt um mich herum. Vielleicht ist es auch deine Ehe. Vielleicht hat deine Ehe den Ruf, lebendig zu sein. Boah, die sind schon seit 25 Jahren verheiratet. Ja, aber wann hast du deiner Frau das letzte Mal die Liebe erwiesen, wie Christus sie der Gemeinde erweist? Wann hast du deinem Mann das letzte Mal gesagt, wie stolz du auf ihn bist. Vielleicht ist es auch dein Dienst in der Gemeinde. Vielleicht hast du früher dich in einem Team engagiert hier in der Gemeinde, aber dann warst du so beschäftigt. Oder hey, Corona. Corona kam und es wäre ja gelogen zu sagen, dass wir nicht alle in den letzten anderthalb Jahren etwas gemütlicher geworden sind, oder? Ich meine, das Internet macht's möglich. Tatsächlich habe ich diese Woche noch eine Statistik gelesen. Die TU München hat herausgefunden, dass 40% der Deutschen im Durchschnitt 5,6 Kilo zugenommen hat im letzten Jahr. Ja. Aber hey, vielleicht ruft Gott dich gerade jetzt zurück in Gemeinde. Vielleicht ruft er dich zurück in Gemeinschaft mit Geschwistern, in den Hauskreis, in den Dienst. Was ist es bei dir? Wach auf. Und ich wünsche dir, dass du leicht aufwachst. Weil es gibt einen leichten Weg aufzuwachen und es gibt einen harten Weg aufzuwachen. Unser Text heute spricht am Ende von dem leichten Weg. Springen wir einmal zu Vers 6 nach vorne. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich weiß ja nicht, wie tief du schläfst. Letztens war mein kleiner Neffe zu Besuch bei uns und hat bei uns übernachtet. Und mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und dachte, okay, irgendwas ist. Und ich hörte dieses kleine Geräusch und bin dann rüber zu ihm. Und er war mega unglücklich, weil er hatte irgendwie schlecht geträumt und die Decke war nicht richtig. Das kennen wir sicherlich alle. Und aber auf jeden Fall ging es ihm nicht gut. Aber ich konnte für ihn da sein, weil ich so einen leichten Schlaf habe und das sofort mitgekriegt habe. Es gibt da aber auch so andere Leute. Meine ehemalige Mitbewohnerin schläft wie ein Stein. Da kannst du mit dem Panzer durchs Zimmer fahren und sie würde nichts mitkriegen. Tatsächlich hatten wir schon Handwerker in ihrem Zimmer und sie hat nebenbei geschlafen. Tatsächlich habe ich sie einmal wecken müssen und habe es wirklich lieb und sanft probiert, ganz ehrlich. Und irgendwann habe ich sie an den Schultern gepackt und geschüttelt, weil ich sie nicht aufgeweckt gekriegt habe. Und sie hat sich furchtbar erschrocken und hat sich natürlich beschwert. So, hey, kannst du es nicht mehr sanfter machen? Und ich so, hey, ich habe gerade 15 Minuten versucht, dich sanft zu wecken. Du hast dich nicht gerührt. Wenn du Ohren hast zu hören, kann das Aufwachen so leicht sein. Hörst du es? Lauschst du überhaupt danach? Ich liebe diesen Spruch von C.S. Lewis. Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Bitte fang an zu lauschen. Wo der Heilige Geist, in welchem Bereich der Heilige Geist deinem Leben wieder neues Leben einhauchen will. Weil wenn wir zu lange in die falsche Richtung laufen, dann sind die Konsequenzen viel zu oft Schmerz und Leid. Und zwar nicht, weil Gott sie schickt, sondern weil wir denken, wir schaffen es alleine und rennen frontal gegen die nächste Wand. Wenn ihr nicht aufwacht und wach bleibt, werde ich euch wie einen Dieb überraschen. Ihr werdet nicht wissen, in welcher Stunde ich über euch komme. Aber einige von euch in Sardes haben sich nicht beschmutzt. Sie werden weiße Kleider tragen und immer bei mir sein, denn sie sind es wert. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden solch ein weißes Kleid tragen. Das weiße Kleid hier steht für unsere Rettung. Wie bekomme ich denn so ein weißes Kleid? Eins meiner Lieblingsbilder dazu steht in Lukas 15. Und wir kennen die Story, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ganz kurz. Ein Sohn kommt zum Vater und sagt, ich wünschte, du wärst tot. Gib mir mein Erbe. Ich will das alleine machen. Und der Vater gibt dem Sohn sein Erbe. Und der Sohn zieht weg, er geht und er verschleudert alles. Er verschleudert alles und landet am Ende bei den Schweinen im Dreck. Und dann überlegt er, und denkt, okay, vielleicht kann ich mich in das Haus meines Vaters zurück hineinverdienen. Und er läuft los und überlegt sich diesen Deal. Okay, Vater, du musst nicht mal mehr mein Vater sein. Ich mähe dir den Rasen und vielleicht lässt du mich dafür bei dir in der Scheune schlafen. ein bisschen Brot zwischendurch. Aber die Bibel berichtet uns, dass der Vater den Jungen schon von Weitem sah und zu ihm rannte. Und das allererste, was er tat, war zu sagen, bringt mir das beste Gewand. Ich meine, der Junge ist voller Dreck und Schweiß und Staub und keine Ahnung, was der von den Schweinen so mitgebracht hat. Und der Vater hüllt ihn in sein bestes Gewand, damit jeder, der den Jungen sieht, nicht den Dreck sieht, nicht seine Vergangenheit sieht, nicht seine Fehler sieht, sondern nur den reinen, angenommenen Sohn des Vaters. Und genau das passiert jedes Mal, wenn wir umkehren, zu Gott laufen, zu seiner Liebe, dann hüllt er uns ein in ein neues, weißes Gewand. Ich will ihren Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Vor meinem Vater und seinen Engeln werde ich mich offen zu ihnen bekennen. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus starb nicht am Kreuz, um aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen, sondern um toten Menschen Leben zu bringen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, einen ersten Schritt zu tun. Jesus einzuladen in dein Leben. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen und du darfst dir diese Worte leihen. Aber auch wenn du deinen Weg mit Jesus bereits gehst, vielleicht schon lange mit ihm unterwegs bist, dann lass mich dir sagen, Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Er hat noch so viel mehr für dich. Wach auf, bleib nicht stecken in dem, wie es irgendwie gut läuft. Erwarte wieder Neues vom Heiligen Geist. Und ich möchte jetzt gleich beten und wenn ihr mögt, dann sprecht die Worte doch mit. Ihr könnt gerne wiederholen, ihr könnt euch die Worte leihen. Egal, ob du das ganz frisch machst, ob es das erste Mal ist für dich, auch zu Hause, oder ob es für dich eine Erneuerung ist dessen, was du eigentlich mal entschieden hast. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich annimmst. Ich will dir für immer nachfolgen und deinen Willen tun. Amen. Amen. Ein Zitat zum Schluss, das ich die Woche gelesen habe, bevor wir gleich noch in ein Lied einsteigen. Bleibt gern schon stehen. Ein Zitat von Craig Rochelle, was ich so passend fand. Und er sagte, gib dich nicht mit einem normalen Leben zufrieden. Nicht, wenn du die wunderbare Verrücktheit genießen kannst, die Person zu sein, als die Gott dich geschaffen hat.